Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jessie und ihr hört eine neue Folge Nachtschatten. An diesem 2. Mai, also der ein oder die andere, ist vielleicht noch leicht angeschlagen von gestern und hätte wahrscheinlich auch gestern schon den ein oder anderen Safer-Use-Tipp gebraucht. Aber ja, was soll ich sagen? Jetzt sind wir ja für euch da, um ja euer Substanzwissen aufzubauen, um eure Substanzkompetenz zu schulen. Heute sprechen wir über eine Substanz, beziehungsweise eher eine Substanzmischung mit viel Trendpotenzial, denn sie ist pink. Da kommt Farbe auf den Spiegel, ne? Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin schon so ein Mensch, der ja kauft nicht nach Funktionalität, sondern ganz klar nach Optik und Farbe. Also ja, wenn ich höre pinke Substanz, dann würde ich mir vermutlich denken, shut up and take my money. Und die Rede, die ist von Pink Cocaine bzw. Tulsi, nicht zu verwechseln mit 2CB. Das klingt so ein bisschen ja wie eine fiktive Designerdroge aus einem Barbie-Film. Aber in der Realität kommt die Substanzmischung mit einer ziemlich unberechenbaren Zutatentabelle daher. Und alleine aufgrund dessen hat sie natürlich ein erhöhtes Risikoprofil. Und deshalb wollen wir heute euch einfach gut aufklären. In den nächsten 30 Minuten gibt es also den Deep Dive Substanzwissen. Wir sprechen über die Herkunft aus Kolumbien. Da wurde lange vor allem in Südamerika konsumiert. Mittlerweile ist die Substanzmischung aber eben auch auf dem europäischen Schwarzmarkt angekommen. Vor allem in Spanien sind ja steigende Konsumzahlen zu beobachten. Wie viele Proben im vergangenen Jahr in Berlin beim Truck-Checking abgegeben wurden und vor allem mit welchen Analyseergebnissen die Proben dann wieder aus dem Labor rauskamen, das verraten wir euch jetzt. Denn natürlich habe ich mir zum Thema die Expertinnen von Sonar ins Studio geholt. Bei mir ist auch heute wieder Augustine, sie ist von Vista Berlin. Und Jana hier, Jana gibt heute ihr Nachtschattendebüt. Jana, stell dich doch vielleicht bitte kurz selbst vor.
Hello, mein Name ist Jana Rignani und ich arbeite seit letztem Jahr für Sonar, bin aber auch in der Suchtberatung tätig.
Mhm. Und heute reden wir ja über eine Substanz, also Pink Cocaine und 2C. Ich habe es ja verwechselt so ein bisschen mit 2CB, da bin ich ehrlich am Anfang, als ich es nur gehört habe. Vielleicht beginnen wir deshalb ganz von vorne für Menschen, die es so naiv angehen wie ich. Über welche Substanz sprechen wir denn eigentlich?
Es ist tatsächlich alles die gleiche Substanz, über die wir reden. Also sowohl Pink Cocaine, 2C, L2C und 2CB werden alle als die gleiche Substanzmischung beschrieben. Da aber bei dem ausgeschriebenen T-U-C-I-B-I.
Ne? Mhm, genau.
Genau, und es handelt sich um eine Substanzmischung, die relativ neu in Europa ist und am häufigsten mit Ketamin, MDMA und Koffein tatsächlich als Inhaltsstoffen.
Und dann, das klingt jetzt schon, also es ist eine Mischung, sagst du, es ist keine Monosubstanz, ne? Es
gibt immer, genau.
Okay. Und wie genau, woher kommt es jetzt auf einmal?
Also die Substanzmischung gibt es tatsächlich schon sehr lange, also was heißt sehr lange, aber schon seit den Anfangs 2000er Jahren. Die ist ursprünglich in Südamerika aufgekommen und hat wahrscheinlich den Ursprung in Kolumbien. Da ist 2CB, nämlich also 2CB, nämlich immer mehr aufgekommen in der Partyszene. Und als ein paar Lieferungsketten Schwierigkeiten hatten zu supplyen, also Nachschub von 2CB zu organisieren, haben die angefangen, Substanzen zusammenzumischen, welche dann möglichst die Wirkung von 2CB erzielen sollten. Und so ist Pink Cocaine entstanden.
Okay, aber bei 2CB vielleicht, August, ich überlege gerade in meinem Party-Setting, war das Pink oder nicht? Warum Pink Cocaine?
Also wie Jana richtig erklärt hatte, Pink Cocaine hat nichts mit Kokain zu tun, 2C hat nichts mit 2CB zu tun und Pink ist es, weil Lebensmittelfarbe reingemischt wurde und wird. Das so soll es ein bisschen verspielter erscheinen, es soll ein bisschen anders riechen und ich glaube auch ein bisschen den säuerlichen Geschmack überdecken.
Lebensmittelfarbe? Das ist genial. Also ich bin Mischkonsumentin, über 20 Jahre nicht einmal auf die Idee gekommen, meinen Stoff mit Lebensmittelfarbe zu... Das ist eigentlich auch für safer use, ne? Denn verwechselst du es? Eigentlich ist es ganz cool. Ich habe jetzt viele Fragen. Fangen wir mal damit an. Kommt es immer als Pulver oder kommt es auch in Tablettenform?
Ja, genau. Es ist ja so eine Kombination. Also du triffst das sowohl als Pulver als auch als Pille an. Aber das Pink soll auf jeden Fall irgendwo auch zu so diesem Luxusstatus verhelfen und genau das auch mehr ansprechen, also dass es so ein bisschen nahbarer gemacht wird und weniger gefährlich oder weniger, genau.
Ja, weniger gefährlich, da werde ich August auch gleich noch, beziehungsweise wenn wir dann zum Safe for Use kommen, will ich da noch ganz viele Fragen stellen, denn schon alleine, wenn Sachen gemischt werden, klingt es ja schon so, als sei das gar nicht so ungefährlich. Bleiben wir ja erstmal nochmal bei der Farbe. Ich habe schon gesagt, Pink, damit haben die mich. Du hast schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen Status. Ist es sehr teuer?
Ursprünglich in Kolumbien, als es aufgekommen ist, wurde es teurer verkauft, also auch teurer als Kokain. Mittlerweile ist es aber relativ gleichbleibend, vielleicht sogar ein bisschen günstiger.
Also im Drug-Checking Berlin haben wir auch ganz, ganz wenige Proben 2023 und 2024 entgegengenommen. Und was da, und es waren wirklich nur 5 Stück oder so. Und da haben Konsumentinnen angegeben, dass sie ungefähr 40 Euro pro Gramm ungefähr so für ausgegeben haben.
Okay, 40 Euro pro Gramm ist jetzt eigentlich nicht so teuer, wenn man es jetzt mit Kokain vergleichen würde. Wie ist es bei Sonar? Wie bewertet ihr das, wenn man nur 5 Proben abgegeben hat, so über das ganze Jahr? Ist es dann, wird es dann nicht so viel konsumiert oder will man davon eben nichts abgeben? Keine Ahnung.
Achso, wie wir das im Drug-Checking Berlin bewerten oder jetzt auf Berliner Ebene. Na, aktuell spielt es in Berlin nicht so eine große Rolle. Also wie Jana schon erzählt hatte, das hat in Südamerika, in Lateinamerika eine große Rolle gespielt. Ist dann auch nach Europa gekommen, vor allen Dingen in die spanischsprachigen Länder. Und es hat eine Relevanz, es ist irgendwie da und Konsumentinnen interessieren sich berechtigterweise dafür. Und deswegen ist ja auch so eine Folge nochmal total wichtig, um so ein paar Infos dazu an die Hand zu geben, weil wenig Wissen aus unserer Sicht darüber vorhanden ist oder auch sein kann, was drin ist.
Du hast ja gesagt, Jana, von der Wirkung, Ketamin sei auch drin. Das ist zum Beispiel bei mir, ist die Ketamin kommt manchmal für mich auch, ich denke immer, ich weiß, wie es wirkt, aber ballert irgendwie doch immer anders. Das ist eine unberechenbare Substanz grundsätzlich so für mich. Wie muss ich mir denn jetzt die Wirkung von Tussi vorstellen?
Ja, genau. Die Wirkung von Pink Cocaine ist tatsächlich total unterschiedlich. Also wenn die Zusammensetzung immer anders sein kann. Also wenn ich da mehr Ketaminanteil drin habe, kann der Trip natürlich eher in diese Richtung gehen. Wenn ich aber mehr MDMA habe, dann kann es viel mehr in diese empathogene Richtung gehen. Deswegen gibt es leider gar keine allgemeingültige Aussage, die wir treffen können, was die Wirkung von Pink Cocaine angeht. Und es kommt total auf die Zusammenstellung an. Also auch noch auf diese ominöse dritte Substanz, die halt meistens da drin ist, wie zum Beispiel Koffein oder so.
Ja, aber jetzt, wenn ich ja weiß, dass die pinke Substanz einfach nur Lebensmittelfarbe ist, Freunde, dann mache ich mir das doch einfach selbst. Ich kaufe doch einfach, dann kann ich doch auch eigentlich genau abmessen, was ich wo, also es ist ja im Prinzip wie so ein Kochbuch. Ist das vielleicht auch der Grund, warum es beim Truck-Checking nicht so oft vorkommt? Weil wenn ich Mischkonsumentin bin, weiß ich ja, was ich gerne mag, welchen Turn ich gerne mag, wo viel ich, wie ich was mixe und so. Das klingt ja für mich auch eher was ich hier Partytouristinnen an der Revaler Straße, hier guckt mal Mädels, ist pink. Damit wird euer Junggesellenabschied noch besser. Irgendwie so. Also die Wirkung ist schwierig einzuschätzen, sagst du.
Genau, also was total spannend ist, ist, dass auch in einer Studie, die letztes Jahr Dezember rausgekommen ist, KonsumentInnen befragt wurden auch, ob die davor wussten, was sie konsumieren oder nicht. Und was total spannend ist, ist, dass die meisten nicht wussten, dass da Ketamin und MDMA drin ist, sondern eben mit 2CB gerechnet haben und zum Teil sogar geäußert haben, dass sie das nicht konsumiert hätten, hätten sie gewusst, dass da Ketamin oder so drin ist. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Grund ist, warum es nicht beim Drug-Checking ankommt, weil die Menschen gar nicht wissen, dass es so viele verschiedene Substanzen drin haben könnte.
Voll, ich finde auch der Name schon alleine ist ja so verwirrend, dass es zu so einem ganz großen, also selbst wenn ich ja sage, was ich haben möchte, dann hast du wirklich vielleicht noch eine Sprachbarriere, irgendwie der Dealer spricht kein Deutsch oder kein Englisch, was auch immer, das ist tatsächlich schnell passiert. Wer konsumiert es denn jetzt dann überhaupt? Das sagst du auch schwierig festzustellen.
Voll, also für Berlin gibt es wie gesagt kaum wirklich Zahlen, die erhoben werden. Diese 5 Proben, die August eben erwähnt hat, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Aber bei mir, bei der Arbeit in den Clubs in Berlin, begegnet es mir wirklich kaum. Wenn ich Leute darauf angesprochen habe, dann ist es ein Begriff. Also es gibt Menschen, die haben Menschen im Umfeld, die das konsumieren. Und davon habe ich jetzt vor allem mit jungen Leuten so unter 30 gesprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie total präsent ist. Irgendwie.
Ich finde gerade, also alleine die Idee, meinen Stoff mit Lebensmittelfarbe anzureichern, das finde ich schon alleine großartig. Das bringt auf dem Spiegel eine ganz neue Varianz auf den Spiegel. Wie wird denn jetzt Pink Cocaine meistens konsumiert? Dann nasal oder eher dann als Tablette? Gibt es da Erfahrungswerte?
Also die Erfahrungswerte, die ich jetzt an den Sonarständen gesammelt habe, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, wie gesagt, war, dass es schon großteils nasal konsumiert wird, also gezogen wie Kokain zum Beispiel auch.
Mhm. Ja, weil ich finde, ich hänge mich da ein bisschen dran auf bei dem Namen, ne? Aber Pink Cocaine, ich leite mir das als Konsumentin ja immer, denn der Name ist ja das, was ich erwarte. Dann denke ich, das wirkt wie Kokain, es ist nur pink. Oder dann Tusi, dann denke ich, ja klar, Tusi B, weiß doch was, entschuldige bitte, hier ist doch die Mischkonsumentin mit Erfahrung. Kommen wir auf den Mischkonsum kurz zurück. Ich habe schon gesagt, der ist ja auch nie ganz ungefährlich. Also man hat ja schon mehrere Komponenten. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich jetzt der Meinung bin, Alkohol ist ja im Nachtleben wahnsinnig schnell mit im Spiel. Wie groß ist denn da das Risikoprofil?
Grundsätzlich ist es natürlich so, je mehr Substanzen gemischt werden, desto höher ist natürlich das Risiko, dass die Wechselwirkungen nicht vorhersehbar sind. Und da bei Pink Cocaine häufig 2 bis 3 Substanzen bereits gemischt sind, spricht das natürlich für ein erhöhtes Risiko. Also vor allem, wenn wir betrachten, dass da meistens Upper und Downer drin sind. Also einerseits was halt ankurbelt und andererseits eher was den Kreislauf runterdrückt, ist es eine körperliche Belastung auf jeden Fall. Psychisch ist es natürlich auch nicht ohne, weil da immer psychoaktive Substanzen mit drin sind. Ob das jetzt MDMA oder auch 2CB ist, es hat auf jeden Fall auch psychisch eine Wirkung, die zusammen mit der aufputschenden Wirkung auch überfordernd sein kann.
Genau, und dieser Mix macht es tatsächlich ziemlich unplanbar auch. Also bei Sonar, also wir sagen ja auch, Monokonsum ist immer eine richtig, richtig gute Idee. Und Mischkonsum, wenn man dann interessierter daran ist, dann sollte man erstmal eine Substanz gut kennenlernen, die Wirkung kennenlernen, einschätzen, dann die zweite kennenlernen. Und wenn man dann mischt, quasi erstmal eine konsumieren, warten, bis die gewirkt hat und dann die zweite nachlegen. Und bei diesem, sag ich mal, Drogencocktail-Eintopf, wenn man diese verschiedenen Komponenten überhaupt noch nicht kennt, der Körper, die Psyche, dann kann man auch schwierig irgendwie alles bestimmen. Setting, was brauche ich eigentlich, wenn ich Ketamin konsumiere, was brauche ich eigentlich für eine Umgebung, wenn ich MDMA konsumieren möchte, und all das ist sehr unplanbar.
Genau, also ich meine schon alleine, du hast es gerade gesagt, Upper Downer ist ein bisschen, als wenn ich auf die Bremse trete und dann nochmal Vollgas gebe, das mag der Körper sowieso schon nicht, dann finde ich, ist das Risikoprofil bei Ketamin unfassbar groß, weil also wenn ich jetzt bei anderen Substanzen vertrage ich vielleicht mehr, aber bei Ketamin ist es immer sowas so ganz, da kann ein bisschen, kann ich ja schon ins K-Hall befördern und dann ist ja der Abend irgendwie schon dabei. Du hast gerade eben schon gesagt, Safer Use Tipps auf jeden Fall befolgen. Du hast aber auch gesagt, wir könnten es abgeben beim Truck-Checking, ja? Also das ist möglich, das da bestimmen zu lassen.
Auf jeden Fall. Es wäre auch der wirklich wichtigste Safer-Use-Hinweis, würde ich sagen. Also zu sagen, okay, die testen lassen, Substanzanalyse nutzen. Und wenn jemand nicht den Zugang hat, was ja auch sein kann, also nicht überall gibt es Drug-Checking-Projekte, dann würde ich sogar eher sagen, lasst es lieber sein oder versucht es selbst. Also wie du ja auch nochmal zu Beginn meintest, vielleicht haben wir nicht so viele Substanzen, weil die Leute, wenn sie mischen, das eher sich selbst mischen.
Weil sie mögen oder wissen auch, welche Kombinationen sie gut vertragen. Wenn ich es jetzt, oder vielleicht, ich fände es noch ganz spannend, weil manchmal ist man ja in einer anderen Stadt und dann bist du eben darauf angewiesen, mit dem zu arbeiten, was der Verkäufer, die Verkäuferin gerade im Angebot hat. Du hast ja auch Ergebnisse mitgebracht aus dem Drug-Checking Berlin. Wie waren denn da so die Zusammensetzung, damit man einfach mal eine Vorstellung dafür bekommt, von was wir hier sowieso reden?
Na, wir hatten tatsächlich von den 5 Proben war eine Probe gänzlich nur Ketamin. Dann gab's hatten 4 Proben, hatten tatsächlich enthielten Ketamin, aber auch noch in Verbindung mit MDMA, dann mit Koffein, zum Teil auch 2CB oder auch noch 3MMC war auch noch dabei. Also es ist wirklich immer eine wilde Mischung. Das heißt, wenn man sich was gekauft hat, macht es auch Sinn, und man kauft das nächste Mal bei dem gleichen Dealer, würde ich sogar sagen, müsste man den nächsten Kauf auch wieder testen.
Also das ist, ich muss gestehen, da selbst obwohl es pink ist, ja, spricht mich diese Substanztrend nicht an und das will was heißen, aber da ist mir, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wer das konsumiert und wer das kauft, weil wenn ich es mag, verschiedene Substanzen zu mischen, dann kaufe ich mir die doch im Mono und dosiere bzw. mische die so, wo ich weiß, dass ich das Mischverhältnis gut finde. So, aber nicht zu wissen, was drin ist, das ist vielleicht bei der Lidl-Essensrettungstüte okay, so weißt du, dass sich da die Zutaten und der Inhalt immer ändert. Aber das, ich verstehe auch noch nicht so genau, ich verstehe das Konsumentinnenprofil noch nicht so genau, wer sich dafür interessiert. Also ja, und was mich am meisten enttäuscht, ist, dass es mit Kokain ja gar nichts zu tun hat. Ja, es ist ja eher so, es klingt so, als hätte man die Reste des After-Hour-Spiegels abgekratzt und hat alles in ein Packen gemacht und dann nennt es noch Kokain. Kokain kam beim Drug-Checking noch gar nicht vor, oder?
Absolut gar nicht, ja. Und das sind eher die Zusammensetzungen, die wir jetzt in Deutsch, also in Berlin, vielleicht auch in Deutschland sehen. In Südamerika gibt es wiederum andere Zusammensetzungen auch nochmal. Da gab es nämlich auch Zusammensetzungen, wo es auch Benzodiazepine mit dabei waren, Opioide, Methamphetamine, also wirklich wild.
Jetzt haben wir ja über den Sonar-Account schon so ein paar kleine Umfragen gemacht. Was möchten die HörerInnen wissen? Also zum Ersten, ich gebe die Frage gleich mal an dich, August, wie hoch schätzt du denn das Risiko ein? Also wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, schon alleine, weil es Mischkonsum ist. Es ist einfach nicht risikofrei, ne?
Genau, ja, leicht zu beantworten. Das Risiko ist relativ hoch. Also es ist... Klar macht es vielleicht ja auch, und das kann ich nicht einschätzen, bei einigen macht es ja vielleicht auch genau das, das Interessante aus, dass man nicht weiß, was man konsumiert.
Das finde ich auch super spannend. Wie ist das denn bei euch bei den Infoständen? Gibt es wirklich Menschen, die diesen Überraschungsturn einfach mal gucken, wie es wirkt aufs System? Ja, es gibt solche Konsumentinnen, Jana? Weil du bist ja viel im Gespräch mit den Leuten dann auch vor Ort.
Das gibt's auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das die Mehrheit der Menschen so unterschreiben würde, die ich am Stand antreffe, aber es kommt auf jeden Fall vor, ja. Und ich würde auch sagen, dass bei den Menschen, die das zum Thema machen, dass dieser Kick irgendwie interessant ist, nicht zu wissen, was einem erwartet, dass bei denen der Konsum auch tendenziell risikoreicher ist.
Finde ich auch sehr spannend. Also würde mich dann auch das Konsummotiv sehr interessieren. Jetzt haben wir ein paar Mal, eine weitere Frage ist auch, wo gibt es Anlaufstellen, wo man Pink Cocaine testen kann? Hier ist Drug Checking Berlin schon genannt worden. Mit den Selbsttestkits ist wahrscheinlich schwierig, ne?
Genau, weil dafür, das sind ja dann die Selbsttestkits, testen ja dann eher, ist das, was ich erwarte, drin oder nicht? Und dann müsste man ja eine ganze Bandbreite durchtesten. Also einmal ein Testkit für MDMA, dann für Ketamin, für, das könnte doch schon recht kompliziert sein. Und dann, wie wir auch gesehen haben, sind dann auch immer wieder noch so 3-MMC-Bestandteile dabei, also auch durchaus unplanbare.
Vielleicht nochmal als kleiner Service-Hinweis, es gibt 3 Drug-Checking-Standorte in Berlin. Einmal beim Fixpunkt, dann bei der Schulberatung in Berlin und dann bei Vista Misfits. Und alle Infos und die Öffnungszeiten, die könnt ihr euch natürlich online angucken auf drugchecking.berlin. Kommen wir zur nächsten Frage von den Zuhörenden. Ich habe auch festgestellt, ne, dass die Angst vor Fentanyl tatsächlich wieder vermehrt auftritt. Hier fragt jemand, ob Pink Cocaine auch mit Fentanyl gestreckt werden könnte.
Also grundsätzlich tritt die Frage häufiger auf wieder, würde ich sagen. Also ob Fentanyl generell ein Thema ist. Was ich bei Pink Cocaine spannend finde, ist, dass in den USA durchaus Proben gefunden wurden, wo Fentanyl drin war, was ja total wichtig ist zu wissen, weil es einfach total gefährlich sein kann, wenn man es nicht weiß. Aber hier in Europa, auch in Spanien, ist es kaum vorgekommen. Also ich weiß von keiner Probe, wo Fentanyl drin gefunden wurde.
Und in den USA ist es natürlich auch nochmal ein Thema, weil Fentanyl ja auch in den USA ein deutlich anderes Thema ist. Und also hier würde ich auch sogar sagen, dass man vorsichtig sein müsste mit so Fentanyl-Schnelltests, weil man ja nicht weiß, also in bestimmten Kombinationen kann man Fentanyl-Schnelltests eben nicht anwenden. Und also dann gibt es halt falsch positive Tests. Das heißt, hier müsste man auf jeden Fall vorsichtig sein und wirklich lieber Drug-Checking Berlin nutzen.
Die Frage ist auch wieder gekommen über Instagram. Du hast sie gerade eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber ich habe das Gefühl, wenn es um Fentanyl geht, besteht wirklich so eine Angst. Habe ich manchmal bei türstehenden Personen auch, die Angst haben, die Taschen kontrollieren zu wollen, weil sie denken, dann könnten sie was anfassen und schon alleine über diesen Hautkontakt könnte ihnen irgendwas passieren. Vielleicht könnt ihr erstmal diese Mythe aufklären. Geht das? Ich packe jetzt in die Tasche, weiß ich nicht, und dann bin ich betroffen, weil wegen Überdosierung. Ist das möglich?
Also Fentanyl ist ja nochmal deutlich stärker konzentriert, aber in der Regel, also die Leute haben ja schon auch ihre Substanzen, weil sie ja schon auch dran hängen in Tütchen. Also die fliegen ja nicht irgendwie rum. Das könnte dann ein Problem vielleicht sein, wenn man das Tütchen aufmacht, dann einen Niesanfall bekommt, reinniest und dann versehentlich was einatmet. Auf jeden Fall. Aber in dem Fall, also ich würde sagen, da braucht man sich erstmal, also würde ich sagen, helfen die normalen Arbeitsschutzmaßnahmen durchaus. Also wenn man in der Tasche fest, vorsichtig sein, gucken mit, also genau, nichts probieren, was man nicht kennt.
Genau, vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Folge, weil wir haben auch festgestellt, das ist auf jeden Fall ein Thema bei euch. Kommen wir jetzt aber wieder zurück. Du hattest den Report, die aktuelle Studie, den Drug Report 2024 auch angesprochen. Gibt es da noch Erkenntnisse raus, die du teilen willst an der Stelle?
Also was vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Angst auch vor diesem Fentanyl ganz spannend ist, ist, dass da nochmal aufgezeigt wurde, was es für Frühwarnsysteme einfach in Europa auch gibt. Also sei das in den Niederlanden oder Belgien, da gibt es ganz viele Projekte, die genau das verhindern sollten, dass unbemerkt Substanzen auf den Markt kommen oder beigemischt werden. Und dass da einfach immer auch sehr viel Austausch stattfindet, dass wenn zum Beispiel in einer Substanz wie Pink Cocaine in den Proben Fentanyl auftreten würde, dann würde das relativ schnell die Runde machen quasi, also in der Szene, sag ich mal, wo diese ganzen Tests ausgewertet werden und wo sich darüber ausgetauscht wird. Und das würde eigentlich quasi gar nicht an uns vorbeigehen in dem Sinne.
Genau. Ich habe das auch mal gehört, auch hier in Deutschland greift das ja dann schon auch, dass wenn jemand in die Notaufnahme kommt und da würde es einen Unfall geben, dass das dann auch schon auch gefeedbackt wird. Also es ist nicht so, dass, weil so Urban Legends, sie machen einfach schnell die Runde. Aber faktisch ist es so, wenn Fachpersonal dann wirklich sagt, Mensch, uns ist kein Notfall bekannt, es wurde wirklich niemand irgendwie im Krankenhaus, dann ist es tatsächlich dann auch Fakt. Das war es jetzt erstmal von meinen Fragen an dieser Stelle. Gibt es jetzt vielleicht noch Ergänzungen, etwas, was wir vergessen haben, vielleicht was wir an dieser Stelle noch erwähnen müssten?
Ich würde vielleicht auch noch mal einen sehr wichtigen Safer-Use-Hinweis geben. Und zwar, wenn ihr Pink Cocaine konsumieren möchtet, dann würde ich sagen, ihr müsst auf jeden Fall langsam antesten.
Ja, aber langsam antesten, das ist ja wirklich very, very basic. Ich hoffe doch wirklich, dass die Zuhörenden nach all den Jahren Nachtschatten-Podcast solche Dinge langsam antesten, erstmal ein bisschen probieren, nicht mit dem Schein durch die Nase ballern, dass diese Basics, hoffe ich doch, oder würde ich sagen, dass unsere Zuhörenden so kompetent sind, dass sie das hoffentlich nicht machen. Ne? Also ich gerade Keta ist ja jetzt oft drin hier in Europa. Man kann sich super schnell ins K-Hall befördern und das ist nicht nur dumm für sich selbst, sondern natürlich auch irgendwie Freunde, Freundinnen, dann ist ja der Abend auch vorbei, weil die müssen sich dann um euch kümmern. Aber du hast recht, das ist, glaube ich, das wichtigste Fazit für heute. Unbekannter Inhalt kann ungewollte Wirkung hervorrufen. Ich habe heute auch wieder viel über mich selbst gelernt. Ne? Zum Beispiel, dass mein Hang, Produkte nach Optik oder nach Farbe zu kaufen, seine Grenzen hat. Denn mich hat Pink Cocaine nicht überzeugt.
Ganz kurz noch, und wir haben zu den verschiedenen Substanzen, die wir auch hier benannt haben, auch schon verschiedene Folgen gemacht. Also ne, hört in die Folgen gerne rein zu Ketamin, zu 2CB, zu MDMA, genau.
Sehr guter Hinweis, da mache ich vielleicht direkt auch noch eine kleine Ergänzung, denn dieser Podcast wird ja ermöglicht von Sonar Safer Nightlife Berlin. Das hört man zwar immer zu Anfang, aber die machen natürlich nicht nur diesen Podcast für all jene, die das vielleicht noch nicht wissen. Sonar macht auch Infostände in Clubs und auf Partys. Es gibt ein Workshop-Angebot, Schulungen auch für Clubpersonal. Also wenn ihr zum Beispiel eine Clubleitung seid und möchtet euer Personal kompetent schulen lassen, auch da steht euch so nah zur Seite. Und natürlich nicht zu vergessen, die Party-Drogenberatung mit dem akzeptierenden Ansatz, also wirklich ganz wichtig. Ihr könnt euch da mit jeder Frage hinwenden. Ihr werdet nicht verurteilt. Und vielleicht auch, wenn es darum geht, euren Konsum ein bisschen runterzuschrauben. Ne? Also genau, also wenn euch das interessiert, das ganze Angebot und alle Infos findet ihr auf safer-nightlife.de.
Genau, und hier vielleicht auch nochmal, wir haben auch 2 Folgen zum Thema Mischkonsum, was ja bei Pink Cocaine total wichtig ist. Da kann man auch gut nochmal reinhören.
Solltet ihr dann aber noch Fragen haben, die vielleicht in den Podcast-Folgen nicht beantwortet werden, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne eine Mail schreiben an sonar@safer-nightlife.de, beziehungsweise sind wir auch auf Instagram für euch da. Wir freuen uns immer nicht nur über eure Fragen, sondern natürlich auch über Anregungen, Lob, Wünsche. Vor allem auch Lob, kind words only. Genau, das war's von uns. Vielen, vielen Dank, Jana. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier heute dein Nachtschattendebüt gegeben hast. Und vielen, vielen Dank, Augustine. Und ja, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.